Es folgt ein Mitschnitt aus der Mediathek des Online-Stadtmagazins Monsters of Göttingen. Weitere Informationen im Internet unter monsters.blogsport.de.
Also ich möchte drei Vorbemerkungen machen, um das Thema etwas einzugrenzen. Also um zu sagen, was in dem Vortrag vorkommen wird und was nicht vorkommen wird. Das erste ist, dass der Vortrag sich beschränken wird auf mann-männliche Liebe. Und der Grund ist nicht nur sozusagen meine eigene Borniertheit, sondern hat auch einen objektiven Grund, nämlich die historische Tatsache, dass Frauen eben jahrhundertelang ausgeschlossen waren von dem Zugang zur Schrift, vom Zugang zum Alphabet sozusagen. Das ist also nicht nur in der islamischen Welt so gewesen, sondern auch in Europa. Und die Folge ist halt, dass es einen sehr drastischen Quellenmangel gibt, vor allem was Quellen angeht, die wir zwei weibliche Liebe aus einer subjektiven Innensicht schildern würden. Aber ich denke, dass die Geschichte von Europa auch zeigt, dass man da keine voreiligen Schlüsse daraus ziehen kann. In Europa war es zum Beispiel so, dass im 18. Jahrhundert, als Frauen dann wirklich Zugang zur Schrift erhielten, plötzlich eine Literaturgattung auftauchte, in der romantische Freundschaftsliebe zwischen Frauen sozusagen gefeiert oder beschrieben wurde. Und die hat vorher einfach nicht existiert sozusagen. Also man kann aus diesem Mangel an Quellen wirklich sehr schwer Rückschlüsse auf eine tatsächliche Wirklichkeit schließen. Es gibt aber sozusagen ein interessantes Werk, das 2005 erschienen ist, auf das ich kurz hinweisen will, das auch nochmal mein Thema so noch ein bisschen vor dem Hintergrund der Geschlechtergeschichte der islamischen Welt, und zwar am Beispiel des Iran während der Qajar-Dynastie beleuchtet. Die Qajar-Dynastie, das war ungefähr 1795 bis 1925, und Afsane Najmabati hat eben da ein ziemlich tolles Buch geschrieben, dessen Grundthese eigentlich ist, dass man die Geschlechtergeschichte dieser Zeit nicht verstehen kann, ohne eine Geschichte des Begehrens zu schreiben. Und ihre These ist teilweise sehr ähnlich zu meiner, aber ihre These ist darüber hinausgehend auch, dass die Modernisierung im Iran eigentlich eine Binarisierung der Geschlechtermodelle hervorgebracht hat. Also vorher gab es sozusagen eine Multiplizität, eine größere Vielfalt von Geschlechterpositionen, und die ist sozusagen verschwunden im Rahmen der Durchsetzung eines heteronormativen monogamen E-Modells. Ja, das zum Thema Gender sozusagen. Dann als zweite Vorbemerkung, ich werde in meinem Vortrag praktisch nicht von Migrantinnen sprechen, weil eben mein Gegenstand die islamische Welt selbst ist und ich nicht glaube, dass Leute, die hier aufgewachsen sind, ein Spiegel ihrer vermeintlichen Herkunftsländer sind. Das sind ebenso sehr ein Spiegel eben dieser Gesellschaft, und ich halte also sozusagen diese ständige Vermischung zwischen türkisch-arabischen Migrantinnen in Deutschland und dem, was in der islamischen Welt passiert, das halte ich für relativ fatal. Und aber sozusagen, das ist natürlich ein Thema, worüber man in der Diskussion vielleicht nochmal stärker drüber sprechen könnte, weil es spielt zumindest in Großstädten wie Hamburg und Berlin eine relativ bedeutende Rolle, diese Unterstellung der homophoben Migranten. Und ich würde dann auch argumentieren, dass da nichts dran ist, aber das würde ich dann nochmal vielleicht auf die Diskussion verschieben. Und vielleicht als dritte Vorbemerkung, in meinem Vortrag wird nicht von Homosexuellen die Rede sein, sofern ich von historischen Zusammenhängen spreche, weil sozusagen der Begriff des Homosexuellen eine spezialisierte soziale Rolle bezeichnet, die in Europa, also das ist zumindest meine These, die in Europa des 18. Jahrhunderts entstanden ist. Und auch die These meines Buches sozusagen, dass diese Rolle entstanden ist als komplementärer Effekt einer Heteronormalisierung der Mehrheitsgesellschaft. Und dass zugleich diese soziale Rolle auch als ein Werkzeug dieser Heteronormalisierung funktioniert hat, in dem Sinn, dass das Erleben gleichgeschlechtlicher Intimität gebunden wurde an die Pflicht zur Übernahme einer devianten, verabscheuten, verachteten sozialen Rolle. Das vielleicht kurz zu den Vorbemerkungen. Also Ich muss zugeben, ich werde den Vortrag ablesen, weil ich mir jetzt nicht zutraue, also so viel in einem freien Vortrag unterzubringen. Ich habe den Vortrag darüber hinaus in 7 Abschnitte untergliedert. Die werde ich auch vorlesen, weil ich denke, das hilft dann auch sozusagen beim Zuhören der Strukturierung. Wenn man mal abgeschweift ist mit den Gedanken, kann man dann auch sehr schnell wieder einsteigen. Ja, dann jetzt sozusagen in medias res. Der Vortrag heißt Homophobe Moslems, toleranter Westen. Jo. 1. Im Jahr 2005 legte die baden-württembergische Landesregierung den sogenannten Muslimtest auf. Einen Gesprächsleitfaden für die Einbürgerung, der sich gezielt an Einwanderer aus islamischen Ländern richtete. Ein Teil dieses Fragebogens zielte darauf ab, zu überprüfen, ob der Bewerber willens sei, homosexuellen Lebensweisen die nötige Toleranz entgegenzubringen. Darin schwang die doppelte Unterstellung mit, dass erstens die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Liebe ein fester Bestandteil der deutschen Leitkultur wäre und zweitens, dass muslimische Einwanderer diese Leitkultur potenziell bedrohten. Um das Groteske dieser Situation auszumalen, kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass es ausgerechnet die Autorin dieses Papiers war, die CDU nämlich, die nach dem Zweiten Weltkrieg dafür sorgte, dass der von den Nazis verschärfte homosexuellen Paragraph 175 unverändert erhalten blieb. Allein bis 1969 wurden aufgrund dieses Paragraphen etwa 100.000 Verfahren wegen sogenannter Unzucht zwischen Männern eröffnet. Und es war nicht vor 1994, dass der Bundestag sich entschließen konnte, auf dieses antihomosexuelle Verfolgungsinstrument gänzlich zu verzichten. Doch hat sich die Situation heute nicht längst ins Gegenteil verkehrt? Ein Film, der nur 2 Jahre vor der Ankündigung des Muslim-Fragebogens herauskam, lässt daran ernste Zweifel aufkommen. Ich kenne keinen, allein unter Heteros. Eine Dokumentation von Jochen Hicks, die das Außenseiterdasein von Schwulen auf dem baden-württembergischen Land einzufangen versucht. Deren erbärmliche Schicksal natürlich nicht von Muslimen, sondern von den Wählerinnen und Mitgliedern der CDU bestimmt wird. Sie sind es, die den Schwulen das Leben zur Hölle machen, aber wer ist der Sündenbock, der von der Regierung dafür abgestraft wird? Muslimische Einwanderer in Deutschland. 2. Sündenbock waren Muslime in der europäischen Geschichte schon immer, wenn es um Sex zwischen Männern ging, nur dass die Vorzeichen bis vor kurzem noch ganz andere waren. Seit der Ära der Kreuzzüge wurden Moslems damals noch als Sarazenen mit den Attributen von Ausschweifungen und widernatürlicher Sexualität belegt. In Wilhelm Adams 1317 erschienenem Werk De Modo Saracenos Extirbanti, zu Deutsch Wie man die Sarazenen ausmerzt, wirft der Autor Christen vor, sich am Verkauf jugendlicher Glaubensgenossen an die Muslime zu beteiligen und sie mit teurem Essen und delikaten Getränken zu versorgen, um sie pinker, rosiger und zarter zu machen. Zitat: Und wenn die lüsternen, verbrecherischen und ruchlosen Männer, die Sarazenen nämlich, die die menschliche Natur pervertieren, jene sehen, entbrennen sie auf der Stelle in wollüstigem Verlangen für sie und hasten wie irrsinnige Hunde diese Knaben, die sich in der Schlinge des Teufels befinden, für sich zu kaufen, sodass sie mit ihnen ihre Unzucht treiben können. Zitat Ende. Nicht zuletzt aufgrund dieser Hetze wurde während der Zeit der christlichen Kreuzzüge zwischen 1250 und 1300 in fast ganz Europa die Todesstrafe für Analverkehr zwischen Männern eingeführt. In England, einem der wenigen Nachzügler, richtete das Good Parliament im Jahr 1376 eine Petition an den König mit der Aufforderung, fremde Handwerker und Händler, besonders Juden und Sarazenen, des Landes zu verweisen, weil sie, Zitat, das schreckliche Laster, das nicht beim Namen genannt werden darf, auf die Insel eingeschleppt hätten und dieses jetzt drohe, das Reich zu zerstören. Während der gesamten Neuzeit war der sexuelle Verkehr zwischen Männern in England auch als die türkische Sünde bekannt. In der Ära des Imperialismus kam es zu einer Aktualisierung dieser Klischees in den europäischen Kolonialmächten, die mit Muslimen erneut in Kontakt traten, diesmal freilich unter der Maßgabe, ihnen westliche Zivilisation und Lebensart beibringen zu wollen. So empört sich Charles Onini, ein ehemaliger Ingenieur der französischen Kriegsmarine, in seinem Reisebericht aus dem Jahr 1798 über das von Napoleon im selben Jahr eingenommene Ägypten. Zitat: Die Liebe wider die Natur bildet das Vergnügen, oder sagen wir besser, die Infamie der Ägypter. Nicht für Frauen sind ihre amourösen Lieder komponiert, nicht ihnen spenden sie zärtliche Liebkosungen. Es sind andere Objekte, von denen sie sich entflammen lassen. Diese Entsittlichung, die ihnen zur Schande von zivilisierten Nationen überhaupt nicht fremd ist, findet sich in Ägypten allgemein verbreitet. Die Reichen sind davon ebenso infiziert wie die Armen. Zitat Ende. Im Schlussessay seiner 10-bändigen Übersetzung von 1001 Nacht, die nur für Privatsubskribenten zugänglich war, äußert sich der britische Orientalist und Afrikaforscher Richard F. Burton im Jahr 1886 schließlich auf nicht weniger als 50 Seiten über jenes Sujet, das, Zitat, für die englischen Leser, selbst die am wenigsten brüten, ganz und gar abstoßend ist. Doch die Erörterung sei unerlässlich, um, Zitat, ein großes und wachsendes Übel, tödlich für die Geburtenrate, die Hauptstütze des nationalen Wohlstands zu bekämpfen. Zur Erklärung der empörenden Verbreitung gleichgeschlechtlicher Liebe in der nicht-westlichen Welt entwickelt Burton eine Art klimatologischer Rassentheorie, in deren Zentrum der schillernde Begriff der sodatischen Zone steht. Dabei handelt es sich um einen fiktiven geografischen Gürtel, der sich vom Mittelmeerraum über Kleinasien, Mesopotamien, Persien, Afghanistan und den muslimischen Teil Indiens bis nach China, Japan und schließlich Mittelamerika ziehe. Das Klima in dieser Zone sorge für eine, Zitat, Vermischung der maskulinen und femininen Temperamente, sodass der Mann sowohl aktiv als auch passiv sei und die Frau zur Tripadin werde. Also Tripadin ist das Aneinanderreiben der weiblichen Genitalien. Das, Zitat, was unsere Nachbarn Le Vis contre Nature nennen, das Laster wider die Natur also, sei dort populär und endemisch und werde schlimmstenfalls für ein bloßes Peccadillo, das heißt eine lässliche Sünde, gehalten, während, Zitat, die Rassen nördlich und südlich der hier definierten Grenzen es nur vereinzelt unter dem Schimpf ihrer Mitbürger praktizieren. Zitat Ende. Als Orientalist ist sich Burton freilich sicher, dass der Koran diese pathologische Liebe verbietet. Doch, Zitat, weder Christentum noch Al-Islam konnten eine Veränderung zum Besseren bewirken. In seinem mehr als 40-jährigen Kontakt mit der islamischen Welt stellt Burton freilich auch gewisse Verhaltensänderungen fest, die auf den bessernden sittlichen Einfluss von Leuten wie ihm selbst zurückführt. So schreibt er weiter, Zitat, im gegenwärtigen Zeitalter hat der ausgedehnte Verkehr mit Europäern nicht eine Reformation, aber eine gewisse Zurückhaltung in den oberen Schichten erzeugt. Sie sind so lasterhaft wie eh und je, aber sie sind nicht darauf bedacht, ihre Laster den Augen spottender Fremder vorzuführen. Zitat Ende. Drei. Tatsächlich waren sich die osmanischen und persischen Eliten bis zum 19. Jahrhundert gar nicht im Klaren, für wie verabscheuungswürdig man im christlichen Europa die unter Muslimen so verbreitete Liebe zwischen Männern hielt. Deutlich wird diese Ignoranz, wenn man das Werk des 1810 verstorbenen türkischen Dichters Enderunlu Fasıl studiert. In seinem prächtig illustrierten Manuskript Hubername, das Buch der Schönen, widmet sich Fasıl der Frage, Zitat, in welcher Nation die schönsten jungen Männer leben, wobei er vorgibt, mit seinem Wissen nur die drängende Neugier eines geliebten Freundes zu befriedigen. Und so schreibt er beispielsweise über die Griechen, Zitat, sowohl die Männer als auch die Frauen sind von bezaubernder Schönheit, ihre Körper sind überraschend gut gebaut. O Allah, was für ein Augenschmaus, was für ein bedeutungsvoller Blick. Dieser Elfenbeinhals und dieses rabenschwarze Haar machen es unmöglich zu widerstehen. Es gibt keinen Flaumhaar, selbst auf dem Gesicht des ältesten Jugendlichen. Sie laufen wie Kurtisanen und sie können bei ihrer Arbeit in den Schenken von Galata die besten Männer verführen. Du verlierst den Verstand, wenn seine Locken auf seine Wangen fallen und wenn er nachgibt, stirbst du vor Laszivität. Zitat Ende. Kurz und nüchtern fällt dagegen Fasels Urteil über die Holländer aus, deren geradezu sprichwörtliche kalvinistische Strenge offenbar auch ihm zu Ohren gelangt war. Zitat. Mit ihrer frostigen Haut sind sie weit davon entfernt, attraktiv zu sein und sehen aus wie cremefarbene Russen. Sie verbringen ihre meiste Zeit in der Kirche anstatt mit Liebhabern. Zitat Ende. Fasel konnte freilich nicht ahnen, dass sich in Nordwesteuropa längst eine von der Gesellschaft abgespaltene und vom Staat verfolgte schwule Subkultur herausgebildet hatte, deren Mitglieder, just als er diese unbeschwerten Zeilen schrieb, zu Hunderten am Pranger ausgestellt, lebenslänglich in ein finsteres Loch gesperrt, am Galgen gehängt, mit einem Halseisen erdrosselt oder in einem Fass erdrängt wurden, während der Zeit der Aufklärung. Dieses völlig missachtend gibt Fasel Hahnen stolz vor, die sexuellen Vorzüge und Nachteile englischer Männer aus eigener Erfahrung bilanzieren zu können. Zitat: Britische Rosen, sie sind ruhige, aber sehr begehrte Schönheiten, die deinen Verstand durcheinander bringen. Sie leben auf einer stillen Insel. Diese jungen Männer, die durch Natur bartlos sind, haben mittlere Größe und sind so weiß wie die weißesten Seerosen in einem Bach. Die meisten dieser fischgleichen Männer sind Matrosen und haben einen guten sexuellen Apparat. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass sie große Befriedigung gewähren. Zitat Ende. Erst in den Jahren nach Fasels Tod, als Napoleons Armeen in Ägypten einmarschierten, wurden sich die Osmanen und Perser allmählich bewusst, wie sehr sie für ihre mit den Augen des Westens widernatürlichen Neigungen von den Europäern verachtet wurden. Ein herausragendes Beispiel dafür ist Scheich Rifa'a al-Dakhtawi, der 1826 von Ali Pascha, dem Vizekönig von Ägypten, auf eine 5-jährige Studienmission nach Paris gesandt wird. In seinem Reisetagebuch von 1834 stellt er zunächst fest, dass es, Zitat, im Französischen als unschicklich gilt, als Mann zu sagen, ich liebte einen Knaben. Das würde als widerlich und anzüglich empfunden. Wenn daher jemand eines unserer Bücher übersetzt, so ändert er die Worte und sagt bei der Übersetzung dieses Satzes etwa, ich liebte ein Mädchen oder ein Wesen, um darum herumzukommen. Zitat Ende. Imam al-Tahtawi, dessen Buch der Pascha für so bedeutend hielt, dass er es zur Pflichtlektüre für seine Beamten erhob, spornte seine Landsleute zur Nachahmung der Franzosen auf vielen Gebieten an. Nicht nur was ihre wissenschaftlichen und technologischen Leistungen betraf, sondern auch im Hinblick auf ihre moralische Haltung zur mannmännlichen Liebe. Bezeichnenderweise sah er sich dabei gezwungen, naturwissenschaftliche Metaphern zu flüchten, was für jemanden, der in Kairo das hohe religiöse Amt eines Al-Azhar-Scheichs begleitete, zunächst verwundert. Aber offenbar wurde der Islam von seinen Zeitgenossen noch keineswegs so verstanden, dass er in seinen Schriften Anknüpfungspunkte für eine heterosexistische Argumentation bot. Und so musste sich al-Tahtawi mit der Sprache der Physik begnügen. Über die Pariser schreibt er daher, Zitat, es ist ein schöner Zug ihrer Sprache und Dichtkunst, dass sie die gleichgeschlechtliche Erotik ablehnen, denn sie sehen so etwas als sittliche Zersetzung an. Mit Recht übrigens. Denn es ist doch so, dass ein Geschlecht für das andere eine gewisse Eigenschaft hat, die es anziehend macht, etwa vergleichbar mit der Eigenart des Magneten in der Anziehungskraft auf Eisen oder der Eigenart des Bernsteins, wenn er nach Reiben die Dinge anzieht. Ist nun das Geschlecht ein und dasselbe, so entfällt diese Eigenart und es tritt ein widernatürlicher Zustand ein. Zitat Ende. Wie widersprüchlich die Position al-Tahtawis freilich noch war, zeigt sich, als er auf den Rassismus der Franzosen zu sprechen kommt. Dort nämlich, wo er die Frage gleichgeschlechtlicher Liebe nicht bewusst reflektiert, greift er ganz selbstverständlich auf das Liebesgedicht an einen dunkelhäutigen Jungen zurück, um zu demonstrieren, wie fremd ihm der Rassendünkel der Franzosen doch ist. Zitat: Die Pariser denken nicht einmal, dass die Schwarzen überhaupt irgendwelche Schönheit besitzen könnten, die doch vielmehr die schwarze Hautfarbe bei ihnen als ein Merkmal der Hässlichkeit und nach ihrer Ansicht ist gar unschicklich, was ein Dichter von einem schwarzen Knaben sagte. Dein Antlitz ist, als hätte mein Finger es geschrieben, als Wort, das meine Hoffnungen diktierten. Des vollen Mondes Schönheit ist sein Sinn, nur hat die Nacht erst ihr Pigment darauf gestäubt. Zitat Ende. Im Grunde ist damit ein Problem angesprochen, das sich den arabischen Eliten bis heute stellt. Die klassische arabische Dichtung ist so mit dem Topos gleichgeschlechtlicher Liebe durchsetzt, dass diejenigen, die eine nationalistische Renaissance auf der Basis ihres literarischen Erbes zu errichten versuchen, nicht darum herumkommen, über eben dieses Erbe, das sie für sich reklamieren, ein Unwerturteil auszusprechen, welches sie eigentlich der westlichen Moderne vorbehalten wollten, nämlich dekadent, verkommen und homosexuell zu sein. In Übernahme von Karl Brogelmanns einschlägigen Verdikten, die von arabischen Philologen fleißig rezipiert wurden, heißt es so bereits 1925 in einem ägyptischen Schulbuch für die höhere Erziehung, dass die Liebesdichtung an junge Männer, Zitat, ein Verbrechen gegen die Literatur und eine Schande für die Geschichte der arabischen Poesie sei. 4. Das Verhältnis des traditionellen Islam zum Inhalt dieser Dichtung lässt sich vielleicht symptomatisch an einem Literaturbeispiel aus dem 11. Jahrhundert illustrieren, der Liebesgeschichte zwischen dem 17-jährigen Al-Mutamid, dem späteren Emir von Sevilla und dem 9 Jahre älteren Dichter Ibn Ammar. Die Geschichte begann, als Al-Mutamid nach einem festlichen Tag des Weintrinkens und der poetischen Rezitation zu seinem Freund sagte: Heute Abend wirst du mit mir auf demselben Kissen schlafen. Später schreibt Ibn Ammar über diesen Abend an den Vater von Al-Mutamid, Zitat, während der Nacht der Vereinigung wehte mir in seinen Liebkosungen das Parfum der Dämmerung entgegen. Meine Tränen strömten über die schönen Gärten seiner Wangen, um seine Myrten und Lilien zu bewässern. Zitat Ende. Es ist dies ein Gedicht voller Bitterkeit und Wehklage, denn Ibn Ammar lebt zu dieser Zeit bereits in seinem Exil in Saragossa, hatte der Vater Al-Mutamids es doch für nötig befunden, nach der Heirat seines Sohnes die Freundschaft der beiden Männer zu zertrennen und um den Dichter aus Sevilla zu verbannen. Doch als Al-Mutamid 10 Jahre später selbst zum Emir aufsteigt, sorgt er umgehend für die Rückkehr seines Freundes an den Hof und bedeckt ihn mit den höchsten Ämtern. Die Freundschaft zerbricht allerdings nach weiteren 12 Jahren an der politischen Rivalität der beiden Männer und Ibn Ammar dichtet über seinen einstigen Geliebten, der ihn später in einem Wutanfall erschlagen sollte, Zitat, erinnerst du dich der Tage unserer frühen Jugend, als du der Mondsichel am Himmel glichst? Ich pflegte deinen Körper zu umarmen, der frisch war, und ebenso saugte ich von deinen Lippen reines Wasser, mich damit begnügen, dich zu lieben, kurz vor Haram, als du schwurest, dass das, was ich tat, Halal war. Zitat Ende. Haram und Halal sind die arabischen Bezeichnungen für die vom Islam entweder als verboten oder als erlaubt eingestuften Handlungen. Man kann daran sehr schön die Rolle der Religion ablesen. Wenn jemand heute sagt, der Islam verbiete Homosexualität, dann ist das eine relativ unsinnige Aussage, weil sich die Verbote der Scharia allein auf spezifische Akte richten, wie zum Beispiel den Analverkehr zwischen Männern. Damit ist aber nie und nimmer gesagt, dass der klassische Islam über gleichgeschlechtliche Liebe den Stab gebrochen hätte. Ein sehr bezeichnendes Beispiel dafür ist auch die Argumentation von Ibn Hasm, gestorben 1064 nach unserer Zeitrechnung, einer der bekanntesten Geistesgrößen des andalusischen Islam. In seinem Werk »Das Halsband der Taube«, einer Abhandlung über die Liebe, finden sich sowohl Erzählungen und Gedichte, welche die Romanzen zwischen Männern und Frauen, wie auch solche, die die leidenschaftliche Liebe zwischen zwei männlichen Personen behandeln. Auf der abstrakten Ebene ist bei ihm, wie bei allen vormodernen arabischen Autoren, freilich stets von dem Liebenden und dem Geliebten die Rede. Das heißt, beides wird in die maskuline Form gesetzt, so als handle es sich bei zwischenmännlicher Liebe um das unmarkierte Grundmodell, das man im Kopf hat, wenn man an kein bestimmtes, kein konkretes Liebespaar denkt. Die Begründung, warum die Religion keine Form der Liebe als solche verurteilt, schickt Ibn Hasm seinem Werk sogleich voraus. Zitat: Die Frömmigkeit verdammt die Liebe nicht und das Gesetz verbietet sie nicht, stehen doch die Herzen in Gottes des mächtigen und erhabenen Hand. Später führt er dies genauer aus, wenn er schreibt, Zitat: Es genügt, wenn sich der Muslim dessen enthält, was Gott der mächtige und erhabene zwar verboten hat, was er aber an und für sich nach seinem Willen tun kann und dann am jüngsten Tag verantworten muss. Das Gefallen am Schönen und die Herrschaft der Liebe aber ist etwas Natürliches, das weder befohlen noch verboten ist. Zitat Ende. Deswegen verwundert es auch nicht, wenn selbst die religiösen Rechtsgelehrten sich am Genre der sogenannten männlichen Liebespoesie Ghazal al-Mutakar ohne Zögern beteiligten, wie etwa Imam Ash-Shafi'i, Begründer der unter arabischen Muslimen bedeutendsten Rechtsschule des Islam, der Schafi'iten. So heißt es in einem seiner Gedichte, Zitat, haltet jene Gazelle, also da muss man jetzt dazu sagen, dass Gazelle ein Wort ist, das im Arabischen maskulin ist und eine Metapher für schöne junge Männer, haltet jene Gazelle verantwortlich für den Verlust meines Lebens, denn er erschoss mich mit den Pfeilen seiner Augen und mit Absicht. Aber tötet ihn nicht, denn ich bin sein Sklave. Und gemäß meiner Schule wird ein freier Mann nicht hingerichtet wegen eines Sklaven. Zitat Ende. Man sieht hier endlich den Unterschied zwischen dem Islam in seiner traditionalistischen Gestalt, der natürlich einen restriktiven Zugang zugleich, aber auch gegen geschlechtlichen Formen der Sexualität hatte, und dem modernen, in einem europäischen Kontext entstandenen System der Homophobie, das überhaupt nicht darauf angewiesen ist, bestimmte Handlungen zu verbieten, sondern seine Machtwirkungen allein dadurch entfaltet, dass es auf der Grundlage von Begehrensdifferenzen Menschen in normale und anormale Subjekte einteilt. Dagegen dachten islamische Juristen selbst in ihren repressivsten Momenten nie daran, Menschen als krank oder abnorm zu klassifizieren, weil sie eine Person des gleichen Geschlechts begehrten. Im Gegenteil. Ein erzkonservativer Jurist wie der Hanbalid Ibn al-Jawzi, also die Hanbaliden sind die kleinste und strengste Rechtsschule des Islam, ein erzkonservativer Jurist wie der Hanbalid Ibn al-Jawzi konnte geradezu in Rage geraten, wenn jemand abstritt, von jungen Männern in Versuchung geführt zu werden. Zitat. Derjenige, der behauptet, dass er keine Begierde empfindet, wenn er schöne Burschen betrachtet, ist ein Lügner. Und wenn wir ihm glauben könnten, wäre er ein Tier, nicht ein menschliches Wesen. Zitat Ende. Fünf. Wie schaut nun die Scharia-Strafen für Analverkehr zwischen Männern, arabisch Liwat, aus? Aufgrund der Komplexität des Gegenstands kann das hier nur stichpunktartig angedeutet werden, zumal es in der islamischen Geschichte 7 verschiedene Rechtsschulen gab, die in diesem Punkt alle voneinander abwichen. Die wichtigste dieser Rechtsschulen waren die Hanafiten, zum einen, weil ihr bis heute etwa die Hälfte der sunnitischen Muslime anhängen, zum anderen, weil sie die offizielle Rechtsschule des Osmanischen Reiches war. Die Hanafiten sahen im Gegensatz zu den meisten anderen Schulen im Liwat zwischen Männern keine Variante des Ehebruchs, weshalb sie lediglich eine Ermessensstrafe dafür festlegten, die nach dem osmanischen Kanun in einer Geldstrafe, also dem osmanischen Gesetz, in einer Geldstrafe oder einer Auspeitschung mit bis zu 39 Hieben bestand. In besonderen Fällen, das heißt zur Sicherung der öffentlichen Ordnung, konnte der Staat bei Wiederholungstätern auch eine sogenannte Siyasa-Strafe verhängen. Dies geschah beispielsweise 1713 in der nordanatolischen Stadt Çankırı mit einer Gruppe von 5 Männern, die von einem Jungen angezeigt wurden, weil sie ihn zusammengeschlagen und vergewaltigt hatten. Nach einem Geständnis wurden alle 5 zum Tode verurteilt. Ansonsten waren Strafen für ungesetzlichen Geschlechtsverkehr ungewöhnlich selten. Obwohl auf Ehebruch zwischen einem Mann und einer Frau die Steinigung stand, ist bislang nur ein Fall in der Geschichte des Osmanischen Reiches bekannt, in dem eine Person für außerehelichen Beischlaf tatsächlich gesteinigt wurde. Es war das Jahr 1680, als die verurteilte Frau im Hippodrom von Istanbul unter Anwesenheit von Sultan Mehmed IV. Hingerichtet wurde. Das Ereignis galt immerhin als so bemerkenswert, dass es sogar Eingang in die offiziellen Chroniken fand. Der Umstand, dass diese Strafen so außerordentlich rar waren, liegt im Prozessrecht der Scharia begründet. Die Scharia lässt für den Nachweis von sogenannten Khat-Vergehen, also Gesetzesübertretungen, für Gott selbst die Strafe festgelegt hat, keine Indizienbeweise zu. In allen Rechtsschulen gilt normalerweise, dass eine Verurteilung nur dann erfolgen kann, wenn 4 männliche und unbescholtene Zeugen die Tat mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Alternativ kann sich der Täter auch selbst belasten, wozu er die Tat 4-mal vor dem Richter gestehen muss. Im Fall von Liwat und Ehebruch werden Anzeige und Geständnis zudem auch normativ missbilligt und die Zeugen laufen Gefahr, wegen Verleumdung zu 80 Peitschenhieben verurteilt zu werden, Dann nämlich, wenn sie weniger als 4 sind oder sich in wichtigen Details widersprechen. Dass die prozessrechtlichen Voraussetzungen für eine Verurteilung wegen Liuat, also Analverkehr oder Ehebruch, praktisch nicht zu erfüllen waren, sorgte bei den Juristen nicht für Beunruhigung. Im Gegenteil, sie selbst hoben diesen Umstand immer wieder lobend hervor, wie zum Beispiel der medinesische Gelehrte Ali al-Qari al-Harawi, gestorben 1605. Zitat: Es ist eine Bedingung, dass die für eine Verurteilung von Ehebruch erforderlichen Zeugen 4 sind. Und dies ist so, weil Gott, der Erhabene, es liebte, dass die Sünden seiner Untertanen verhüllt bleiben. Und dies wird realisiert, indem man 4 Zeugen fordert, da es sehr selten ist, dass 4 Menschen diese Sünde beobachten. Zitat Ende. Sex. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieses Scharia-Recht in fast allen islamischen Ländern, mit Ausnahme Saudi-Arabiens, wegen seiner Ineffizienz bei der Strafverfolgung abgeschafft und entweder durch englisches oder französisches Recht ersetzt. Ob das eine oder das andere war allerdings ein Unterschied ums Ganze. Französisches Recht, wie es in Ägypten und der Türkei eingeführt wurde, also in der Türkei in Form des italienischen Strafgesetzbuches, das aber von Code Napoleon sich herleitet. Also romanisches Recht, wie es in Ägypten und der Türkei eingeführt wurde, bedeutete nämlich seit Napoleon völlige Straffreiheit für einverständlichen Geschlechtsverkehr, während das englische Recht, wie es zum Beispiel in Pakistan implementiert wurde, Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren für Sex zwischen Männern vorsah. Das Scheitern des panarabischen Nationalismus und der Aufstieg des Islamismus führte seit den 1970er Jahren jedoch zur Wiedereinführung der Scharia in einer ganzen Reihe von Staaten. Zuerst Libyen, dann Pakistan, Iran, Sudan, Afghanistan und schließlich seit 2000 Nordnigeria. Am verheerendsten haben sich diese Fundamentalisierungsprozesse jedoch ausgerechnet im durch den Schah zwangssäkularisierten Iran ausgewirkt, wo Homosexualität von Khomeini schon bald mit dem verhassten Westen gleichgesetzt wurde. Laut Boroman Foundation, der eine Datenbank darüber eingerichtet hat, erschossen die Revolutionsgerichte in den knapp 5 Jahren zwischen März 1979 und Januar 1984 nicht weniger als 98 Männer aufgrund des Vorwurfs, homosexuell zu sein. Nach dem Übergang zu einer regulären Scharia-Justiz wurden in den nächsten 20 Jahren mindestens weitere 8 Männer wegen Liuat hingerichtet. Seit dem Aufstieg des Radikal-Islamisten Mahmoud Ahmadinejad zum Präsidenten des Iran mehren sich die Berichte über solche Exekutionen wieder. Aufgrund der Desinformationspolitik der iranischen Regierung ist es allerdings oft schwierig zu klären, warum jemand getötet wurde, da nicht selten verschiedene Kapitaldelikte wie Liuat, Ehebruch, Drogenhandel, Banditentum oder Spionage scheinbar wahllos aneinandergereiht werden. Fakt ist, dass die iranische Kadis die hohen Prozesshürden der Scharia in der Praxis dadurch umgehen, dass sie kriminaltechnische Untersuchungen im Rektalbereich anordnen, um Todesurteile auf der Basis von Spermafunden zu fällen. Die besondere schiitische Auslegung der Scharia, die das Wissen des Richters als eine mögliche Beweisquelle zulässt, bietet dafür sogar eine Art rechtsstaatlicher Grundlage an. So zitiert Amir, ein 22-jähriger Flüchtling aus dem Iran, einen Scharia-Richter mit den Worten: Wenn wir dich zu einem Arzt schicken, der sich dafür verbürgt, dass dein Rektum in irgendeiner Weise penetriert wurde, wirst du zum Tode verurteilt. Zitat Ende. Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass sich das Mullah-Regime in seinem Verfolgungseifer bereits von einem modernen Konzept von Homosexualität leiten lässt. Beispielhaft steht dafür der persische Neologismus Hamjinsbasi, welcher gleichgeschlechtliches Verhalten bedeutet. Der Unterschied zu einem Begriff wie Liwat ist klar. Er meint nicht mehr eine spezifische sexuelle Handlung, sondern kann alles umfassen, was mit zwischen weiblicher oder männlicher Intimität in Verbindung steht, sei es küssen, umarmen oder sich in irgendeiner Weise romantisch zu verhalten. Eine begriffliche Konstruktion wie Hamjinsbasi funktioniert so als Operator, um Homosexualität in einem absolut umfassenden Sinne zu politisieren und aus der Gesellschaft auszugrenzen. Denn das ist ja das wirkliche Problem des Regimes. Gleichgeschlechtliches Verhalten ist nach wie vor ein fester Bestandteil des iranischen Alltags, wie der linke Exil-Iraner Ali Mahdjoubi ausführlich darzulegen weiß. Zitat: Im Volksmund der Iraner ist es nichts Außergewöhnliches, wenn zwei Männer sich lieben oder ineinander verliebt sind. Das ruft keinen Argwohn oder Verdacht hervor, wird eher mit Verständnis zur Kenntnis genommen. Es wäre eine reizvolle Aufgabe, alle Begriffe aus dem Wortschatz sowohl der gehobenen als auch der Umgangssprache des Landes zusammenzufassen, die eine mann-männliche Beziehung und die verschiedenen Liebes- und Verliebtheitszustände unter den Männern beschreiben. Zitat Ende. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie die beiden 2005 in Mashhad gehängten Jugendlichen Ayaz Marhouni und Mahmoud Asghari, deren Fall erstmals größere internationale Beachtung fand, sich gegenüber dem Gericht verteidigten. Zum einen behaupteten sie, dass sie nicht wussten, dass das, was sie taten, mit dem Tode geahndet würde. Insofern zwischen 1984 und 2004 nur sehr wenige solcher Urteile vollstreckt wurden, kann man das glauben oder auch nicht. Wahrscheinlich war es eine strategische Äußerung, weil nach der Scharia das Wissen um die Strafe Voraussetzung ist, auch tatsächlich bestraft werden zu können. Zum anderen aber sagten sie, dass alle Jungs in ihrer Nachbarschaft Sex miteinander hätten und das ist, wenn man Machtschubi glauben will, nun alles andere als unwahrscheinlich. Zitat. Entschuldigung. Zitat. In meiner kinderreichen Nachbarschaft und in der Schule, 12 Jahre lang nur mit männlichen Schülern, gab es meines Wissens niemanden, der ohne homosexuelle Erfahrungen gewesen wäre. Im Grunde genommen war es in der Schule oder der Nachbarschaft kein Geheimnis, wer wann mit wem Sex hatte. Ausgiebig erzählte man untereinander von den eigenen Erlebnissen. Wollte man mit einem Jungen Sex haben, den man persönlich nicht kannte oder den man sich nicht anzusprechen traute, gab es dann immer welche, die eine Zusammenkunft arrangieren konnten, mit Geschick verkuppelten und sogar die beiden Glücklichen in den Ruinen der alten Burg mitten in der Stadt vor möglichen Störungen schützten. Zitat Ende. Wenn die Mullahs die Gesellschaft also wirklich von Hamchins Basi säubern wollen, dann steht ihnen noch eine gewaltige Aufgabe bevor, und zwar eine solche, die sie wider Willen zu Akteuren einer nachholenden Modernisierung macht. Denn das, was bei uns bereits existiert und übrigens eine nicht weniger brutale Durchsetzungsgeschichte ihr eigen nennt, muss im Iran überhaupt erst noch hergestellt werden. Eine völlig heteronormalisierte Gesellschaft, in der die jetzt als besondernde Eigenschaft konstruierte Homosexualität nur noch in den subkulturellen Gehegen der Großstadt gelebt werden kann. Jetzt komme ich zum siebten und letzten Abschnitt. Und damit gelangen wir zurück zum Ausgangspunkt dieses Textes. Aufgeklärter Westen versus mittelalterlicher Islam. Nein, ganz bestimmt nicht, denn es war gerade die Zeit der Aufklärung, das 17. und 18. Jahrhundert also, in der sich in Nordwesteuropa, begleitet von Massenverfolgungen ähnlich denen im Iran, die Grundstrukturen einer heteronormativen Welt herausbildeten, wie sie für den Westen auch heute noch charakteristisch ist. Um das an ein paar wenigen Zahlen zu veranschaulichen. In Berlin haben 6 von 10 befragten lesbisch-schwulen Jugendlichen schon einmal daran gedacht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Hauptgrund Einsamkeit. 18% haben bereits einen oder mehrere Selbstmordversuche hinter sich. Das sind 4 bis 5 Mal so viele wie im Durchschnitt ihrer Altersgruppe. In einer amerikanischen Schulklimastudie unter homo- und bisexuellen Schülerinnen berichten fast 2/3 von verbaler und 38% von physischer Belästigung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Der Anteil männlicher Teenager, die in Umfragen angeben, gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben, ist, so eine Längsschnittstudie Hamburger Sexualforscher, allein in den Jahren 1970 bis 1990 von 18% auf 2% gefallen. Das sind massive Verschiebungen, die nicht gerade darauf hindeuten, dass es heute einfacher geworden wäre, sich als Jugendlicher in eine Person des gleichen Geschlechts zu verlieben. Von daher wäre durchaus etwas mehr Selbstreflexion gefragt. Homophobie ist nicht das Relikt einer vormodernen, längst überwundenen Welt, die mit den bösen Moslems wieder nach Deutschland dringt. Wir leben mittendrin in einer Gesellschaft, die ihre heteronormative Gewalt nicht einmal mehr im Strafrecht manifestieren muss, um auf höchst wirksame Weise eine Sortierung zu bewerkstelligen, von der die Mullahs im Iran eigentlich nur träumen können. Okay, das war's.
Jetzt sagen die Runde für Fragen eröffnen und so ein bisschen.
Ich würde vielleicht Folgendes vorschlagen, dass wir jetzt Verständnisfragen klären, dann vielleicht doch nochmal eine kurze Raucherpause machen. Also ich könnte die jedenfalls gebrauchen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und danach also in eine offene Diskussion sozusagen einsteigen. Also in der Regel, das kann ich auch versprechen, war es bei meinen bisherigen Veranstaltungen so, dass es auch sehr spannende, also sehr, sehr beliebte auch Diskussionen, sehr lange Diskussionen gab. Also es lohnt sich, denke ich, dann auch nochmal nach der Pause zurückzukehren. Also, aber jetzt vielleicht nochmal zuerst Verständnisfragen, weil das ja schon sehr viel Stoff war und vielleicht einige Sachen nicht klar geworden sind. Ja?
Ja, mit der Aufklärung, kannst du da was zu sagen?
Na, es gab, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, also es gab, im Mittelalter wurde das, also im Hochmittelalter oder Spätmittelalter eigentlich schon fast, wurde das, die Todesstrafe eingeführt, davor war das aber, gab es überhaupt gar keine Strafbarkeit sozusagen, ja. Und die Strafbarkeit wurde dann während der Ära der Kreuzzüge auch als in Reaktion auf diese ganze antimuslimische Propaganda eingeführt. Und es gab schon mal in der Antike Versuche, da die Todesstrafe zu implementieren, aber die haben im Mittelalter dann erstmal nicht mehr weiter funktioniert sozusagen. Und naja, und was die Aufklärung betrifft, ist es schon so, muss man jetzt sagen, dass dass zumindest einige Aufklärer sich gegen diese religiösen Strafen gewandt haben. Also ein klassisches Beispiel ist Voltaire oder Jeremy Bentham. Aber wenn man von der Ära der Aufklärung spricht, war das die Ära, in der das erste Mal in der europäischen Geschichte eine massive Schwulenverfolgung sozusagen, also erstens eine Entstehung einer schwulen Subkultur, wo ich behaupten würde, es war ein Komplementäreffekt zur Durchsetzung heterosexueller Normen in der Mehrheitsgesellschaft und das erste Mal auch eine massive Verfolgung einer ganz bestimmten Gruppierung, einer bestimmten Subkultur erfolgt ist, und zwar vor allem in den Metropolen sozusagen der damaligen kapitalistischen Welt, in London, Paris und Amsterdam. Und deswegen sage ich, also die Zeit der Aufklärung war eine Zeit extremer Verfolgung. Das heißt aber nicht, dass dann dass es nicht Aufklärer wie Jeremy Bentham und Voltaire gaben, die das für totalen Schwachsinn gehalten haben. Ich wollte jetzt nicht die Aufklärung sozusagen da anprangern, sondern ich wollte über die Zeit der Aufklärung sprechen. Und das war eben nicht die Zeit, da gab es für Diebstahl zum Beispiel, wenn du eine Mütze oder vielleicht einen etwas wertvolleren Gegenstand gestohlen hast, dann wurdest du dafür gehängt. Das waren die Strafen in der Zeit der Aufklärung. Und die wurden dann sozusagen aber nicht bezogen auf diesen einen Strafrechtsgegenstand, sondern das ganze Strafrechtsparadigma hat sich dann im 18. Jahrhundert dann umgewandelt von einem System der Körperstrafen und der Todesstrafen hin zu einem System der Gefängnisstrafen. Das war ein Wandel, der das ganze Strafrechtsparadigma sozusagen erfasst hat und der dann aber auch einherging, beschreibt Foucault in seinem Buch Überwachen und Strafen, mit der Konstruktion einer delinquenten Persönlichkeit, die sozusagen psychologisch als anders beschrieben wurde und dann auch zum Beispiel im Fall von Homosexualität, wo nicht mehr immer weniger auf die Handlungen abgestellt wurde, sondern auf diese delinquente, kranke Persönlichkeit hinter der Tat. Und das ist sozusagen ein Wandel der Machtstrategien gewesen und der Herrschaftsstrategien. Den also als Humanisierung zu bezeichnen, finde ich also auch also daneben, weil es war einfach ein Wandel der Machtstrategien und wie das zum Beispiel der Rick von Norton beschreibt, da wurden einfach Todesstrafen ersetzt durch Selbstmorde. Die Leute wurden dann wirklich in den Selbstmord getrieben. Also was man eigentlich vorher nicht feststellt, dass die Leute groß mit sich gehadert hätten, die Leute, die diese Handlungen begangen haben. Plötzlich hast du im 19. Jahrhundert so eine Psychiatrisierung und die Leute empfinden einen Selbstekel und die werden in den Selbstmord getrieben. Das ist sozusagen eine Umstellung der Machtformationen, sozusagen eine Modernisierung der Machtformationen. Und meine These ist, dass sich das in der islamischen Welt wiederholt, eine Überschneidung einer noch Souveränitätsmacht, die zwischen erlaubt und verboten unterscheidet, die bestraft und gleichzeitig eine Normierungsmacht, die schon aber damit beginnt, von Devianz zu reden, von, also im Arabischen heißt es Al-Shutut Al-Shinsi, ist anormale Sexualität, ja, oder im Türkischen Cinsel Sapöklük, also auch sexuelle Perversion, sexuelle Anormalität, also sozusagen ein Devianz-Diskurs sozusagen da einzusetzen. Und es überschneidet sich im Moment noch, die alten und gerade diese Überschneidung der alten Straftechniken mit den neuen Normierungstechniken, genau diese Überschneidung erzeugt das, was wir dann als Schwulenverfolgung sehen können oder beschreiben können. Das ist sozusagen meine These. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen beantwortet. Also ich muss auch sagen, in dem Buch geht es auch ganz stark auch um die europäische Geschichte, weil ich ursprünglich sozusagen, also ich sage mal vor dem 11. September, wollte ich über die europäische Geschichte allein schreiben und durch den 11. September kam erst sozusagen der Gedanke auf, sozusagen da einen Vergleich zu machen mit der islamischen Welt. Und sozusagen eigentlich... Also das ist aus meiner Diplomarbeit entstanden. Es war ursprünglich ein Vergleich zwischen der europäischen Geschichte und der islamischen Geschichte und hat sich jetzt auch nochmal in dem Buch sehr stark auf die islamische Geschichte zugespitzt. Aber die Nacherzählung der europäischen, die Rekonstruktion, die analytische Rekonstruktion der europäischen Geschichte, der Normalisierung von Homosexualität und der Konstruktion von Homosexualität, die ist also nochmal ganz trotzdem stark präsent in dem Buch auch. Ja? Ja, das ist das stimmt. Also ich meine, das sind vielleicht eine gängige Redensart, die man durchaus, man könnte auch von der christlichen Welt sprechen und kann man kritisieren, aber sozusagen spätestens seit der Aufklärung ist es vielleicht schwieriger von der christlichen Welt zu sprechen, weil sich dann diese Welt in Anführungszeichen nochmal in ihrem Selbstverständnis anders konstituiert. Und das ist natürlich auch zu Recht immer wieder angeführt, dass natürlich, wenn man von der islamischen Welt spricht, das ist natürlich eine wahnsinnig gewaltsame Konstruktion auch, weil natürlich da ganz viele unterschiedliche Kulturen, die islamische Welt umgreift, ja, und die eigentlich, das sind ja ganz viele Sprachen, ganz viele Kulturen und Traditionen, und die da durch diesen Begriff umgriffen werden, dass es eine künstliche Homogenisierung ist. Und deswegen machen auch sozusagen die neueren Studien, die zu dem Thema erscheinen, machen eigentlich Folgendes. Sie machen also neue Studien zum Thema zum Beispiel Islam und Homosexualität. Sie begrenzen das auf eine ganz spezifische Epoche, auf eine ganz spezifische Region. Ich muss aber persönlich sagen, wenn ich diese Bücher miteinander vergleiche, da fällt es mir teilweise schwer, da jetzt sozusagen strukturelle Differenzen wirklich zu sehen. Das war schon ein sehr ähnliches Modell in der Art und Weise, wie gleichgeschlechtliche Liebe aufgefasst wurde. Und man kann sogar noch weitergehen und kann sagen, dass dieses Modell sich nicht nur in der islamischen Welt findet, also dieses Modell gleichgeschlechtliche Liebe, sondern zum Beispiel auch in archaischen Reichen wie dem alten China oder in Japan, und dass die islamische Welt eigentlich da gar nicht so sehr die Ausnahme ist, sondern die Ausnahme ist eigentlich eher Europa.
Und die anderen, also jetzt außerhalb Europa?
Wie meinst du?
Amerika oder?
Ja, Amerika ist nochmal ein ganz interessanter Fall. Also da gibt es ein spannendes Buch, das heißt, ich habe ganz schlechtes Gedächtnis, Love Stories, Sex Between Men Before Homosexuality, ist irgendwann in, glaube 2003 erschienen von Jonathan Nat Katz, ist in den Gay and Lesbian Studies relativ bekannte Persönlichkeit, und die zeichnet eigentlich nach, dass es interessant an den USA ist, dass die tatsächlich diesen Modernisierungsprozess sehr stark hinterhergehinkt haben, und dass man im 19. Jahrhundert irgendwie also noch Dokumente findet, die für Europa völlig undenkbar wären. Also zum Beispiel, was man immer anführt, die so Händchen haltende, sich küssende Männer, die in arabischen Ländern auf der Straße herumspazieren und so, das gab es tatsächlich in den USA, offenbar genauso. Und zwar, wenn man sich anschaut, die ganzen Fotografien, die im 19. Jahrhundert hergestellt wurden in den USA. Da hast du lauter Fotografien, wo Männer sich gegenseitig auf dem Schoß sitzen und wo sie irgendwie Intimitäten austauschen und sich damit fotografieren lassen. Und das wäre zu dem Zeitpunkt in Europa schon undenkbar gewesen. Also USA war sozusagen, hinkte eigentlich dieser Modernisierung noch völlig hinterher, sozusagen. Und es hat sich dann aber auch angeglichen. Und da ist nochmal ganz, gibt es nochmal vielleicht ein paar Studien, um das vielleicht zu nennen. Es gibt eine Studie von Lillian Faderman, die heißt Surpassing the Love of Man. Und die beschreibt die Geschichte weiblicher Liebe, vor allem auch in Bezug auf England und den USA. Und die beschreibt dann auch in Bezug auf weibliche Liebe, wie sich das dann auch, wie diesen Prozess der Heteronormalisierung, der Durchsetzung von Normen und das sozusagen vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts ist noch völlig normal war, wenn ein Schulmädchen ein Liebesgedicht an seine Freundin in irgendeinem Hausfrauenmagazin veröffentlicht hat, ja, und das überhaupt gar keinen Verdacht erregt hat und wie das dann aber dann pathologisiert und ausgegrenzt wurde und zu einem devianten Phänomen gestempelt wurde. Also diese Studien gibt es auch und da ist USA wirklich ein sehr spannendes Beispiel, was die Geschichte anbetrifft, weil die USA erst so um 1900 einen Prozess danach geholt hat, der in Europa schon sehr viel früher sich ereignet hat, schon im 18. Jahrhundert.
Das war ein Mitschnitt aus der Mediathek des Online-Stadtmagazins Monsters of Göttingen. Weitere Informationen im Internet unter monsters.blogsport.de.